Ich werde es jetzt so machen, dass ich erstmal nur eine Frage stelle an unsere Panelisten und dann haben Sie schon mal Zeit, darüber nachzudenken, welche Fragen Sie haben, damit wir Sie so schnell wie möglich einbinden können. Zunächst einmal möchte ich Ihnen drei danken für wunderbare Vorträge, die ein großes Spektrum abgedeckt haben. Und die Herausforderung für mich besteht jetzt darin, aus jedem Vortrag, aus den drei Vorträgen, die jeweiligen Kernelemente zu entnehmen. Es ist ganz klar, Sie haben sich dem Thema Gerechtigkeit genähert, indem alle drei zunächst hier diese universalistische Konzeption der Gerechtigkeit kritisiert haben. Das wird ja häufig auch missbraucht im politisch-kolonialen Strategiedenken. Sie haben sich dann auch alle drei auf unterschiedliche Art dem Thema Ungerechtigkeit genähert. Nikita hat am Ende gesagt, dass es eigentlich eine Grundfrage gibt hinter all diesen Diskussionen, nämlich, welche Institutionen, welche Rahmen haben wir, um mit Ungerechtigkeit umzugehen? Auch in Sarahs Vortrag klang dies an, nämlich, dass diese Ungerechtigkeiten eingebettet sind in technologischen Infrastrukturen, in eine Weltordnung, wo unterschiedliche zeitliche Bedingungen und Machtlogiken so miteinander verwoben sind, dass das eine Argument in einem Kontext etwas Bestimmtes bedeutet, was ganz anderes aber bedeutet, wenn das Argument in einen anderen Kontext gestellt wird. Wo ist da die Ebene für die Intervention der Gemeinschaft oder der Institutionen? Wie kann man mit diesen komplexen Fragen sich auseinandersetzen? Diese Frage richtet sich jetzt an Sie alle drei. Ich fand es auch bei Ihnen sehr interessant, wenn man nämlich zum Beispiel auf die staatliche Lösung für das Problem blickt. So wie Sie es gesagt haben, zumindest habe ich es so interpretiert, Sie haben gesagt, man muss kämpfen. Man muss gegen soziale Ungerechtigkeit kämpfen. Es gibt keine Möglichkeit zu argumentieren, rationell und rational sich dem Thema zu nähern oder Ungerechtigkeit zu beseitigen. Ist Kampf die Lösung? Also zunächst einmal, ich meine, bezogen auf Sarahs Vortrag, wir gehen mit diesen Dingen ja so um, dass wir immer an Subversion denken. Nicht unbedingt gleich an das Große und Ganze. Warum nicht? Es gibt ja verschiedene Zugangspunkte zu dieser Diskussion. Das ist ein so großes Konzept, das kann man nicht so abhandeln. Ich meine, für mich ist diese ganze technologische Geschichte nicht nur ein Kampfmechanismus, sondern eine Bedingung. In meinem Beitrag zur Diskussion, denke ich, brauchen wir auch eine Institution, die anerkannt ist als ein Feld sozialer Möglichkeiten. Also da geht es nicht nur um ein Werkzeug als Technologie, ein Werkzeug, ein Addendum. Ja, wer soll da der Akteur sein? Der Staat, die Community? Ja, ich meine, ich denke, wir müssen in der Konversation uns abkehren von dieser mediabasierten Konzeption, dass wir hier einfach nur Werkzeuge nutzen. Es geht ja auch um eine digitale Kultur. Das ist nicht nur einfach ein Phänomen, das heute da ist, so dass bestimmte technologische Landschaften soziale Charaktere hervorbringen. Das ist ein wichtiger Diskussionspunkt und hat mit Kultur zu tun. Ich denke, ich werde mal ganz bescheiden mich äußern, was ich versucht habe anzusprechen. Ist die Frage, wie versucht man Gerechtigkeit zu üben? Wie versucht man Gerechtigkeit zu fordern, einen Anspruch zu erheben auf Gerechtigkeit? Und wozu führt das? Und nicht immer ist das Ergebnis genau das, was gewünscht ist. Und das, denke ich, hat sich auch gezeigt in unseren Vorträgen, auch anhand des Beispiels von Christoph über Deutschland. Der Staat ist nicht mehr der legitime Adressat für Ansprüche auf Gerechtigkeit. Der Staat hat seine Glaubwürdigkeit gegenüber den Bürgern verloren. Wir wenden uns nicht mehr an den Staat. Wir schauen auf nichtstaatliche Mittel, wenn wir Gerechtigkeit haben wollen. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen. Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die nicht in einem bestimmten Staat gehören, zu einem Staat gehören. Ich denke, das ist für mich ist einer der wichtigsten Gesprächspartner. Und das ist eben wunderbar, wenn man unterrichtet. Das sind die Studenten. Und meine anarchistischen Studenten in Frankfurt waren für mich ganz besonders wichtig. Sie hatten eine sehr schwierige Geschichte erlebt in Deutschland. Und ich habe meinen Studenten immer gesagt, es ist toll, dass ihr den deutschen Staat kritisiert, aber ihr könnt das machen, weil ihr nämlich rechtmäßig hier seid, Papiere habt. Es ist anders, wenn man staatenlos ist. Es ist natürlich wunderschön, wenn man sagt, okay, wir haben die universelle Erklärung der Menschenrechte, aber es gibt doch keine Garantie, dass diese universelle Garantie gegeben und ausgeübt wird, wenn man keinen Staat hat. Also was bedeutet es, wenn man ihn nicht in eine politische Gemeinschaft direkt hineingehört? Um das abzuschließen, dieser Anspruch, dass wir alle entweder in diese globale politische Gemeinschaft hineingehören oder dass es da subalterne Sphären gibt, politische Öffentlichkeiten, die, da würde ich sagen wollen, das ist ein Oxymoron. Denn wenn man Gramsci ernst nimmt, dann ist der Gedanke des Subalternen, und ich lese Gramsci über Spivak, da bedeutet es, man hat überhaupt keinen Zugang, weder zum Staat noch zur Öffentlichkeit. Und das ist, denke ich, die wichtigste Frage für mich. Wie kämpft man um Gerechtigkeit? Und wie produzieren Form der Zuschreiber von Gerechtigkeit, solche subalternen Gemeinschaften. Es gibt natürlich auch in den Gegenbewegungen hier viele Gruppen, die sehr viel Misstrauen haben gegenüber dem Staat und sich aber ihrem Gegenüber zuwenden. Und dieses Misstrauen der Menschen in die Institutionen, das ist etwas, was wir überall sehen. Wie gehen Sie mit dem Phänomen um, dass Konsumbedürfnisse in Europa zu bestimmten Arbeitsbedingungen in China führen? Was machen da die Staaten? Ja, wir haben natürlich die direkte Kritik an den postkolonialen Staaten. Es gibt eine Desillusionierung. Die antikolonialen Kämpfe wurden geführt, weil wir gesagt haben, ja, wir können die Kolonisatoren rausschmeißen und wir werden weitermachen können, ganz allein. Also wir werden unser eigenes Leben begründen. Das war eigentlich das Versprechen der postkolonialen Staaten. Wir haben Souveränität, wir haben Selbstverwaltung, Selbstbestimmung. Und das Versprechen von Bandung, von der Bewegung der nicht paktgebundenen Staaten, hat sich zur Desillusionierung gewandelt. Es gibt immer mehr Staaten, die eigentlich ihre eigenen Bürger nicht mehr schützen, sondern das Recht der kapitalistischen Klasse wahren und schützen. Das heißt, wir müssen neu denken, wie wir uns in Bezug setzen zum Staat. Ich komme natürlich auch aus einer sehr elitären Klasse im postkolonialen Kontext. Aber wenn man die Verbindung sieht zwischen Entkolonialisierung und Subordination, dann müssen wir den Staat neu denken. Den Staat so denken, dass er wieder gezwungen wird, Rechenschaft gegenüber seinen Bürgern abzulegen. Und Das trifft besonders auf die postkolonialen Staaten zu. Das ist ja interessant, weil das würde ja bedeuten, dass wir die Strukturen komplett denken müssen, wie wir politische Theorien neu denken. Ich meine, wir lesen Gramsci und nach 30, 40 Jahren war er fast vergessen. In den 90ern kam er dann wieder an die Oberfläche. Wie wir politische Entwicklung denken, denken wir häufig fragmentiert und wir denken fast so wie in der frühen Moderne, wo man versucht hat, politische Situationen zu analysieren und zwar auf konkrete Weise und versucht hat, Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir können andererseits aber nicht sehr viel tun hinsichtlich dieser großen politischen Theorie. Wir können natürlich Prinzipien ableiten, die uns motivieren. Aber ich denke, für eine relevante neue politische Theorie sind erstmal Anfänger gesetzt. Ja, Gramsci ist heute schon sehr, sehr häufig erwähnt worden. Gramsci war in den 60er, 70ern sehr bekannt und sehr populär. Ich denke, wir öffnen jetzt auch mal diese Debatte fürs Publikum. Es gibt Mikrofone auf beiden Seiten des Saales, die Sie bitte nutzen. Eine Frage an Sarah, eine an Nikita. Ich würde etwas sagen wollen zum Thema Privilegien und dem Moment der Ermüdung, der Möglichkeit, rauszutreten aus dem System. Wie ist es mit den queeren Gemeinschaften, die es sich nicht leisten können, einfach auszusteigen? Werden sie dann eher die Koalition bilden der gebrochenen Maschinen, die wir brauchen, um unsere Social Injustice Warrior, unseren Bösmenschen zu bekämpfen? Und eine Frage an Nikita. Ich würde etwas sagen wollen über die Philanthropen, ihre Rolle und wie sie sich auswirken können auf unsere Gerechtigkeitsarbeit. Das ist eine gute Frage, wenn ich an dieses Rückzugsbeispiel denke. Trump ist gewählt, ich bin müde, ich ziehe mich zurück. Es gibt natürlich neoliberalen Feminismus, der müde. Das ist tatsächlich so, dass diese erstmal Selbsttherapie ganz wichtig ist. Es gab den Feminismus, der von den Neoliberalen auch okkupiert wurde. Und wenn es um die queeren Gemeinschaften geht, da war es immer darauf orientiert, für die gesamte Gemeinschaft sich zu kümmern und sich sicher abzuschotten von anderen, aber sich zu beschäftigen mit der Gemeinschaft als solche. Da geht es nicht nur um persönlichen Rückzug, wo man sich pflegt und sich eine Maniküre holt. Es ging um eine ganze Gemeinschaft. Da geht es schon um kollektive Gedanken, nicht einfach nur der Rückzug, weil man persönlich die Nase voll hat. Ich habe eine längere Geschichte. Die ist tatsächlich einem Freund oder einer Freundin von mir passiert. Arbeitet im Süden Indiens in einer NGO, einer Basisorganisation. Das war eine Frau, die in einem Dorf arbeitete und gehörte zu den Dalit. Das heißt, sie ist eine Unberührbare und darf kein Wasser holen im Dorf. Indien hat eine der progressivsten Verfassungen. Diskriminierung ist verboten wegen der Hautfarbe. Und trotzdem hat man natürlich auch in Deutschland, sagen wir mal, Gleichstellungsgesetze, die nicht beachtet werden. Und genauso ist es in Indien. Und die Frau wurde kontaktiert hier von einer NGO, die für nachhaltige Entwicklung arbeitet. Und die haben gesagt, okay, wir hätten hier Finanzmittel, wollt ihr uns unterstützen? Und sie hat dann also erzählt, naja, wir Dalit-Frauen, wir dürfen im Brunnen des Dorfes kein Wasser holen, weil wir das angeblich kontaminieren. Das sagen die hohen Klassen bei uns im Dorf. Also da kamen dann internationale Vertreter von internationalen NGOs, um dann eine Umfrage zu machen und dann für das Projekt die Finanzierung zu bestätigen. Und da gab es so einen Gutmenschen, so einen Philanthropen, der sich den Kontext angesehen hat und gesehen, okay, die Frauen müssen laufen stundenlang, um Wasser zu holen. Okay, wir werden da eine Pumpe finanzieren, sodass die Frauen dort Wasser holen können. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, das ist eine tolle Geschichte. Und da bin ich selbstkritisch. Ich hätte wahrscheinlich dasselbe gemacht. Es ist einfach vernünftig zu sagen, ihr dürft nicht an den Dorf brummen. Okay, ihr kriegt eure eigene Pumpe, holt euch euer eigenes Wasser. Nach 9 Monaten kam diese Frau von der internationalen NGO wieder und sie hatte natürlich gehofft, dass sie da einen Dank bekommt von den Frauen. Und dann hat sie festgestellt, die Frauen müssen immer noch stundenlang laufen. Da war die internationale Vertreterin natürlich geschockt. Hat sich einen Dolmetscher geholt, um mit diesen Frauen mal direkt reden zu können. Und hat festgestellt, sie hat nämlich gefragt, werden die Frauen vielleicht von der Oberklasse unter Druck gesetzt? Werden sie eingeschüchtert? Also sie hat über Dolmetscher mit den Frauen geredet. Was ist denn los? Warum funktioniert unsere Pumpe nicht, die wir euch da finanziert haben? Oder warum lauft ihr immer noch da stundenlang? Made in China war wohl die Antwort. Erst wollten die Frauen nicht unbedingt mit ihr reden, aber wie gesagt, langsam hat sie Vertrauen aufgebaut und nach ein paar Tagen haben ihr die Frauen gesagt, wissen Sie, das ist die einzige Zeit, die wir haben, weg von den Dorfältesten. Da können wir in Ruhe miteinander reden über unsere Probleme. Wir können gemeinsam singen. Wir müssen in der Zeit auch nicht unbedingt die Kinder hüten. Das machen dann unsere Eltern. Das ist unsere soziale Zeit, die wir miteinander verbringen. Wir haben natürlich die Pumpe, aber wir sagen unseren Dorfältesten, naja, das mit der Pumpe ist nicht schlecht, aber besseres Wasser gibt es da drüben. Und das ist ein bisschen das Problem, das man kriegt, wenn man gute Absichten hat und Gutes tun will. Und ich unterrichte ja auch einen Einführungskurs in postkoloniale Studien in Deutschland. Seit 15 Jahren mache ich das und sage meinen Studenten immer wieder, wenn ihr hier den Raum verlasst, denkt dran, der Kolonialismus wurde nicht von den schlimmen Jungs erfunden. Er wurde gemacht von Menschen mit guten Absichten. Den Zivilisatoren, den Monsieur, Madame, Civilatrice, das heißt diejenigen, die zivilisieren wollten, aber gute Absichten führen nicht immer zu guten Taten. Und daran müssen wir denken, wenn wir an Gerechtigkeit denken, an Hilfe, an transnationale Allianzen, da brauchen wir andere Ansätze. Und das war eine technologische Lösung, die Wasserpumpe. Und da bin ich immer wieder da begeistert, wenn ich so eine technologiegebundenen Geschichten höre. Also Technologie ist immer was Gutes eigentlich. Ich denke, wenn wir so weitermachen mit Geschichten, dann wird es schwierig. Ich frage erstmal ins Publikum. Ich komme aus dem Bollywood-Land. Ich kann einfach keine Antwort geben, ohne gleich eine dramatische Geschichte zum Besten zu geben. Weitere Fragen? Vielen Dank. Ich habe jetzt keine ganz besondere Frage vorbereitet, aber Nikita hat was Interessantes gesagt. Nämlich, sie hat gesprochen über die Rolle der Empathie bei normativen Aktionen und Gerechtigkeit. Viel hast du nicht darüber gesagt, aber ich wollte wirklich noch mal fragen, wie ist das mit der Empathie? Ich versuche, eine kurze Antwort zu geben. Ich denke nämlich noch drüber nach. Ich habe das englische Wort Empathie, Mitgefühl und Mitleid nutzen wollen. Ich weiß, es gibt hier auch ein paar Leute, die kein Deutsch sprechen. Und das Wort Mitleid eben übersetzt brauchen, das habe ich jetzt gerade gemacht. Also so viel Empathie wir auch immer haben mit anderen Menschen, das ist immer die Frage der Verkörperung. Mitleiden hat Grenzen und trotzdem. Und ich denke, Mitleid ist wirklich ein schönes deutsches Wort und deswegen freue ich mich, dass ich Deutsch habe lernen können. Es gibt nämlich da wirklich tolle deutsche Wörter, die gar nicht übersetzbar sind. Und ich denke immer noch über diesen Begriff danach. Das ist auch ein sehr wichtiger Moment in den postkolonialen Studien, wie das eine Rolle spielen kann in der Ethik. Also das ist nochmal zusammengefasst, das, was ich zu sagen habe zum Thema Empathie. Es gibt ein weiteres schönes Wort, das Gegenstück zum Mitleid, die Schadenfreude. Man freut sich, wenn es jemand anders schlecht geht, wenn er leidet. Da kann man sagen, ha, ich habe Glück, dass ich nicht so leiden muss. Also diese beiden Begriffe, Mitleid und Schadenfreude, denke ich hier gemeinsam. Und da gibt es schon durchaus sehr viel Schadenfreude. Da gibt es so eine perverse Drehung. Ich meine, dieses Mitgefühl, dieses Mitleid. Mitleidig in Deutsch ist auch etwas Abwertendes. Wenn wir das Wort nutzen, dann haben wir immer Vorbehalte, weil wenn man Mitleid äußert, dann verlässt man den Raum der Gleichheit. Irgendwo geht das immer nur von oben nach unten. Das ist ein interessanter Aspekt. Ich meine, es gibt natürlich auch mit Empathie, mit diesem Wort so ein Problem. Empathie als Grund, etwas zu tun. Das muss ich nochmal nachschlagen. Aber wie gesagt, ich komme jetzt gerade aus Gießen, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Und da hat mir jemand gesagt, dass es eine hübsche Verbindung gibt zwischen dem Wort Mitleid und der Frage der Ethik. Also das muss ich nochmal genauer nachgucken. Viele meiner linken Freunde sagen lieber Solidarität als Mitleid, weil Mitleid ist so christlich geprägt. Aber wie gesagt, da bin ich noch nicht fertig mit meiner eigenen Forschung. Danke aber für die Frage. Das nächste Mal habe ich auch eine bessere Antwort parat. Ich denke aber auch Sarahs Punkt, nämlich der Keller von Mama. Da gibt es auch kein Mitleid. Er könnte vielleicht Solidarität entwickeln, aber nicht Mitleid haben mit einem anderen Menschen. Einem anderen weißen männlichen Opfer? Na, nicht mal Mitleid wäre da. Ich höre nur ein Wort in Kanada, regelmäßig ein deutsches Wort, nämlich Schadenfreude. Das ist das einzige Wort, das ich kenne. Es gibt viele Leute, von denen Sarah gesprochen hat, die Mitleid mit Trump haben. Die sagen nämlich, ich werde von dieser Fake Press ständig gejagt. Er stellt sich immer als Opfer dar. Ich meine, von einer falschen Presse kann man ja gar nicht gejagt werden eigentlich. Aber es gibt, er erzeugt Mitleid. Also Mitleid geht so oder so, geht in alle Richtungen, kann auch politische Emotionen kanalisieren. Vielen Dank für Ihre Vorträge. Ich komme aus dem Lateinamerika-Institut, studiere dort und ich würde gerne wissen wollen, warum Sie, Nikita, denken, dass der Staat weniger vom Staat dominiert wird. Ich meine, klar, die Zivilgesellschaft ist mit dem Staat verbunden über den Markt, aber der Staat ist ebenfalls auch Teil des großen Spiels. Da würde ich gerne Ihre Meinung hören. Vielleicht habe ich mich nicht genau ausgedrückt und danke, dass ich die Möglichkeit habe, das nochmal klarzustellen. Was ich versucht habe zu zeigen, ist, dass es diese Gegenüberstellung gibt, von Hegel schon damals eingeführt. wo wir das Stereotyp der guten Zivilgesellschaft haben und auf der anderen Seite den schlechten Staat. Was ich zeigen wollte, ist über Gramsci, ist, dass die Zivilgesellschaft nicht der Gegensatz zum Staat ist, sondern über den Markt mit dem Staat verbunden ist. Das heißt, und deswegen habe ich auch das Bild gezeigt mit der Pepsi. Es gibt diesen Zwangsapparat des Staates und dann gibt es die Zivilgesellschaft, wo der Konsens produziert wird. Zwang und Konsens vereinigen sich hier. Es ist schon absolut richtig, was Sie gesagt haben. Der Staat hat genauso seine Verbindung zum Markt wie die Zivilgesellschaft. Das war sowieso die erste Reaktion, die ich hatte, dass die postkolonialen Staaten insbesondere den Markt, also die kapitalistischen Interessen, schützen. Und deswegen müssen wir den Staat rekonfigurieren, sodass der Staat wieder Verantwortung übernimmt gegenüber seinen vulnerablen Bürgern. Stellt das das ein bisschen klar? Ja, aber wie kann das passieren? Das kann eigentlich nur passieren in Zusammenwirken, in der Allianz mit der Zivilgesellschaft. Was kann da passieren? Dass der Staat eine effektivere Rolle spielen kann, indem er diejenigen schützt, die tatsächlich schutzbedürftig sind. Da gebe ich eine Antwort à la Spielberg. Sie würde sagen, diese Rekonfigurierung des Staates kann passieren, wenn die subalternen Gruppen Zugang zum Staat bekommen. Und das ist die Antwort, die auf Gramsci und Spielberg zurückgehen. Wenn die Menschen subaltern geworden sind, und dann können sie den Staat nur beeinflussen, wenn sie wieder Zugang bekommen. Wie passiert das? Kann das passieren ohne die Zivilgesellschaft? Gramsci würde sagen, dass die Zivilgesellschaft funktioniert als ein Hindernis für die Subalternen, wieder zum Staat Zugang zu bekommen. Weil irgendwie ist das wie beim Schnellkocher. Da kann man Dampf ablassen, ohne dass Veränderung passiert. Also Veränderung ohne Transformation. Und genau diese Zivilgesellschaft hat diese Rolle. Für Gramsci ist die Zivilgesellschaft weder negativ noch positiv. Ich will nicht sagen, dass man die Zivilgesellschaft komplett umgehen, unterlaufen kann, aber man kann eben den Staat nicht umgehen. Meinerseits würde ich jetzt einfach Danke sagen. Danke an das Publikum für die Fragen und ganz vielen Dank für Ihre Vorträge heute Abend. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.